SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres SkyTail Podcasts, wo wir Sie wie gewohnt über Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue kriminelle Maschen in der IT- und Kommunikationssicherheit informieren möchten. Und das mittlerweile schon zum 61. Mal. Ein besonderer Gruß geht heute daher an unsere treuen Stammhörer, die uns schon seit Jahren begleiten. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es unter anderem um veraltete Betriebssysteme, um Selbstzerstörung via TikTok, um das Haus der gestohlenen iPhones, um schnelle Hacker und um das Gäste-WLAN im Weißen Haus. Bei mir ist wieder Max Siegler, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, eine der Hauptursachen für eine Malware-Infektion eines Rechners sind ja fehlende Sicherheitsupdates des Betriebssystems. Mittlerweile dürfte da ja nun bekannt sein, dass Microsoft den Support für Windows 10 im Oktober einstellen wird, mit ein paar Ausnahmen, auf die wir gleich noch kommen. Was bedeutet, dass ich auch keine Sicherheitsupdates mehr aufspielen kann und mein PC wird, wenn ich nicht auf Windows 11 umsteige, mit der Zeit ja dann recht anfällig für Attacken. Da sollte man ja annehmen, dass die Nutzer jetzt in Scharen zu Windows 11 wechseln, aber die Zahlen sagen da rund 3 Monate vor dem Aus etwas anderes.
Windows 10 weiter nutzen.
Stimmt. Und das, obwohl Microsoft ziemlich mächtig Druck macht und ständig mit Pop-ups nervt. Also so gesehen hatte Windows 11 im April 2025 nur einen Marktanteil von 43,7%, während Windows 10 auf 53,2% kommt. Der Hammer dabei ist eigentlich, im Mai ging der Marktanteil von Windows 11 sogar wieder zurück, anstatt zu steigen. Zwar nur um 0,5%, aber es ist schon irgendwie erstaunlich. Das hat sich Microsoft wahrscheinlich anders vorgestellt.
Ja, und die scheinen da gerade auch so ein bisschen zurückzurudern. Bisher ist es ja so, dass man über das Extended Security Program, kurz ESU, auch zukünftig noch in den Genuss von Sicherheitsupdates kommen kann. Das kostet dann im Jahr $30. Aber nun hat Microsoft auch eine kostenlose Möglichkeit ohne ESU-Lizenz präsentiert.
Ja, auf den ersten Blick kostenlos. Und zwar gibt es für ein extra Jahr kostenlose Updates. Dafür muss der PC dann mit der Windows Backup App verknüpft werden. Die synchronisiert unter Windows 10 die gespeicherten Dokumente, die Bilder und andere Dateien mit der OneDrive Cloud. Das macht Microsoft natürlich nicht ganz uneigennützig, denn in der kostenlosen Version von OneDrive hat man eben nur 5 GB Speicherplatz und das reicht in der Regel nicht für ein Backup. Das heißt, wer mehr will, muss das Microsoft 365 Paket buchen und das ist dann eigentlich teurer als die ESU-Lizenz. Dafür hast du immerhin das Office-Paket noch mit dazu. Aber so ganz kostenlos ist es dann in der Regel dann doch nicht.
Tja, so entpuppt sich das freundliche Angebot dann auch nur als weitere Verkaufsaktion von Microsoft. Wenn man allerdings eh schon Microsoft 365 hat, so wie ich, dann lohnt sich die Sache aber durchaus. Die US-Flugbehörde allerdings durfte dieses Angebot sicherlich nicht nutzen, denn auf den Flughäfen im Land of the Free, Home of the Brave, ist tatsächlich immer noch vornehmlich Windows 95 aktiv, ist kaum zu glauben.
Hat jemand mal eine Diskette für mich?
Ja, ist wirklich kaum zu glauben, aber es ging gerade wieder durch die Nachrichten, dass viele Systeme in US-Flughäfen tatsächlich noch mit Hardware aus den 80er und 90er Jahren laufen. Da werden auch Daten noch per Diskette übertragen. Und einige Systeme verwenden sogar noch ausgedruckte Papierstreifen zur Flugroutenverfolgung. Ja, okay, das ist auch ein immenser Kostenfaktor. Das haben sie selbst auch zugegeben, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das ist nicht ganz so leicht, aber man möchte dann tatsächlich in den nächsten 4 Jahren alles modernisieren. Der Grund ist tatsächlich in dem Fall wirklich nicht die Sicherheit, sondern wie gesagt die Kosten. Mhm. Man gebe momentan um die 90% des Budgets aus, um die betriebliche Ausrüstung wirklich instand zu halten. Naja, kann ich mir vorstellen. Außerdem will man dann von Kupferkabeln dann mal auf Glasfaser umstellen.
Das ist ja jetzt aber kein Einzelfall, denke ich. Auch in anderen Bereichen werden ja immer noch uralt Betriebssysteme eingesetzt. Ich erinnere mich, dass Geldautomaten bei uns lange Zeit noch mit Windows XP liefen, dass die Deutsche Bahn letztes Jahr noch jemanden mit guten Kenntnissen von Windows 3.11 gesucht hatte, dass viele Banken und Versicherungen auch heute noch auf die über 60 Jahre alte Programmiersprache COBOL setzen und dass auch in vielen Krankenhäusern noch uralt Software zum Einsatz kommt. Max, wie kann das sein? Das birgt doch ein immenses Sicherheitsrisiko.
Ja, manchmal ist das gar nicht so leicht, wirklich davon wegzukommen. Also ich habe viele Firmen kennengelernt, die lange gekämpft haben, beispielsweise von IBM Lotus Notes wegzukommen, weil sie dafür viele Applikationen programmiert haben. Und diese Applikationen waren im tagtäglichen Einsatz. Und wenn man die jetzt hätte übersetzen wollen in andere Programmiersprachen, hätte man sie eigentlich komplett neu entwickeln müssen. Und das ist ein immenser Kostenfaktor. Insofern versucht man das noch so lange wie möglich totzureiten, dieses Pferd. Was du halt machen kannst, zum Thema Sicherheit, du kannst die Systeme versuchen abzuschotten, also wirklich in einem mehrstufigen Sicherheitskonzept, dass du das mit Firewalls umgibst, dass du wirklich ein IPS-System da noch reinpackst. Heutzutage wirklich Host-based IPS-Systeme mit KI-Erkennung und was weiß ich nicht alles. Mhm. Also das lässt sich alles irgendwo in den Griff kriegen, würde ich jetzt mal sagen. Das größte Problem ist tatsächlich, noch Programmierer zu finden, die diese alten Sprachen noch unterstützen oder die eben diese alten Betriebssysteme tatsächlich auch noch bedienen und administrieren können.
So wie bei der Deutschen Bahn, die händeringend jemand gesucht hatte mit guten Kenntnissen von Windows 3.11. Und das ist noch gar nicht so lange her. Finde da mal jemanden, der das noch kann.
Ja, ach, ich hätte da manchmal schon eigentlich auch Bock drauf. Und dann hörst du noch ein bisschen Musik aus den 80ern und dann fühlt man sich total retro wieder. Also eigentlich eine coole Sache.
Mit dem Retro-Sicherheitsgefühl.
Back to the future.
Anderes Thema. Es ist Sommer, es ist heiß, die Sonne scheint den ganzen Tag, also meistens. Was viele Menschen auch deshalb freut, weil sie eine Solaranlage auf dem Dach oder auf dem Balkon betreiben. Jetzt haben Sicherheitsforscher herausgefunden, dass die Admin-Panels von mehr als 35.000 Solarkomponenten öffentlich zugänglich sind. 20% davon in Deutschland. Warum ist das nicht so gut, Max?
Anfällige Solaranlagen.
Na ja, gut, das kann sich ja eigentlich fast jeder selbst vorstellen. Angreifer können sich da wirklich sehr einfach einen Erstzugriff auf ein bestimmtes Zielnetzwerk verschaffen. Mhm. Wenn wirklich das Admin-Panel im Internet steht, dann kannst du versuchen, da reinzukommen über Default-Passwörter, über irgendwelche Schwachstellen. Und dann, wenn das wirklich nicht sauber abgeschottet ist, dann kannst du von dort aus versuchen, weitere Systeme zu attackieren. Also beispielsweise, wenn ein Unternehmen PV-Anlagen auf dem Dach hat und diese dann netzwerkseitig nicht sauber getrennt hat, du kommst in die PV-Anlage rein und gehst von da aus dann einfach weiter und siehst dich mal im Unternehmen um. Das heißt also, diese Solarkomponente ist das Einfallstor für weitere oder viel schlimmere gravierende Angriffe. Und was man in der Analyse festgestellt hat, das sind zum Großteil Komponenten des deutschen Herstellers SMA Solar Technology vom Typ SMA Sunny Webbox. Auch hier also wieder das Problem mit veralteter Hardware. Mhm. Man hat auch gesehen, das ist von der Verteilung her, entspricht das nicht unbedingt dem Marktanteil. Das heißt, einige Firmen scheinen doch eher so ein bisschen darauf zu drängen oder so eine Art Default-Konfiguration zu haben. Stell das doch einfach ins Internet, die Web-Oberfläche, und dann kannst du es auch von überall administrieren. Da sollte man also vielleicht doch mal ein bisschen genauer hinschauen. Aha. Ein ähnliches Problem, da hat man auch entdeckt, dass 400 Steuerungsportale von Wasserwerken in den USA öffentlich erreichbar sind über einen Webbrowser. Und in 40 Wasserwerken konnte man sogar die Anlagen darüber vollständig kontrollieren. Also man ist da in schlechter Gesellschaft. Mhm. Aber man sollte halt tatsächlich aufpassen, seine eigenen Admin-Panels nicht über das Internet freizuschalten, Patches regelmäßig aufspielen und Geräte, die sich nicht mehr patchen lassen, vom Netz nehmen oder halt wirklich anders zu schützen.
Und regelmäßig und zeitnah, das bedeutet in der IT-Security immer sofort und nicht morgen, denn Hacker reagieren schnell auf Sicherheitslücken. Das zeigt auch das aktuelle Beispiel mit der S-Push-Tan der Sparkasse. Da gab es Anfang Juni nämlich massive Störungen, es konnten keine Aufträge mehr freigegeben werden. Das Problem wurde dann einige Stunden später schon behoben, alles wieder gut, aber ein paar Betrüger schalteten noch schneller.
Hacker, schneller als der Schall.
Ja, das ist ein krasses Beispiel aus der echten Welt, denn noch in derselben Nacht, während das Problem noch bestand, haben die Angreifer bereits eine SMS verschickt mit der Nachricht: Sparkasse, Ihre Pushtan-App läuft bald ab. Ja. Bitte jetzt aktualisieren unter folgender URL. Vielen Dank, Ihre Sparkasse. Also zeitlich passte das genau zu den Störungen. Vielleicht hat man das ja sogar auch damit hervorgerufen, also oder parallel hervorgerufen, um solche SMS verschicken zu können. Und es passte so gut, weil bei einigen Nutzern nach mehreren Fehlversuchen dann tatsächlich auch das Konto automatisch gesperrt wurde. Und dann hat man sich vielleicht auch gedacht, kann ja sein, ist vielleicht abgelaufen. Man klickt auf den Link Und dann landet man auf einer gefälschten, aber sehr gut gemachten Seite, wo man seine Daten eingeben sollte.
Und wie oft haben wir das hier schon gepredigt? Keinen Links folgen, keine Daten eingeben, aber vergeblich. Eine andere hochaktuelle Methode, Leuten Malware unterzuschieben, ist eine Social Engineering Kampagne auf TikTok, wo dann wieder mal auf die Habgier der Menschen gesetzt wird. Und wir sehen, dass Betrüger mit der Zeit gehen.
TikTok, Anleitung zur Malware-Installation.
Richtig schön, das erinnert so ein bisschen an die Zeiten aus den 90ern, wo man auch gecrackte Software bekommen hat mit irgendwelchen Viren drin. Das heißt, in den Videos wird gecrackte Software versprochen und das Mittel ist ein bisschen anders als in den 90ern. Also man verbreitet KI-generierte Videos auf der TikTok-Plattform oder auf anderen Plattformen mittlerweile auch. Mhm. Und die zeigen dann mit verbalen Anleitungen angeblich Wege zur Aktivierung und Freischaltung von Premium-Software. Und stattdessen aber führen die Nutzer damit PowerShell-Befehle auf ihren Geräten aus, die wiederum die Malware Infostealer DLC und wieder nachladen. Der Vorteil, es wird kein schädlicher Code auf der Plattform sichtbar, auf den irgendwelche Scanner reagieren könnten, also Vorteil in dem Fall für die Angreifer. Mhm. Und die Videos verbreiten sich auf TikTok wirklich rasend schnell, ohne dass sich die Hacker wirklich darum kümmern müssten.
Ja.
Es gibt ja mal wieder etwas umsonst und sowas muss man auch teilen. Also eins der Videos kommt dann tatsächlich auf 500.000 Klicks und mehr als 20.000 Likes.
Das muss man sich mal vorstellen. 20.000 Likes für ein Video, das den Leuten zeigt, wie sie sich selbst Malware ins Haus holen, die ihre Daten und Passwörter klaut. Also die Dummheit der Menschen ist wirklich grenzenlos. Manchmal mag man da ja wirklich verzweifeln. Ebenfalls recht einfallsreich zeigen sich mittlerweile die Betrüger, wenn es darum geht, an den PIN von gestohlenen iPhones zu kommen. Und das beweist ein Fall aus Barcelona. Dort war einem Mann sein iPhone auf einem Markt gestohlen worden und er hat das Gerät dann schnell gesperrt, hat die Polizei verständigt und hatte natürlich vorher auch seine Kontaktinfos auf dem Sperrbildschirm hinterlassen. Und die wollten dann die Betrüger nutzen.
Verdammt, wo ist eigentlich mein iPhone?
Ja, die haben eine SMS geschickt und zwar an die Kontaktdaten, die man da sehen konnte, angeblich von Apple.
Mhm.
Darin waren die korrekten Gerätedaten enthalten und ein Link. Den sollte man anklicken, um das verschwundene Smartphone zu lokalisieren, wo man dann auf einem perfekt gefälschten Sperrbildschirm landete. Da sollte der Mann dann seinen Sperrcode eingeben, das hat er natürlich schlauerweise nicht gemacht. Es kam auch noch eine ganze Menge weitere SMS, aber irgendwann haben die Diebe dann aufgegeben. Und er hat über eine Wo-ist-Abfrage dann festgestellt, dass das iPhone wohl im chinesischen Shenzhen gelandet war.
Was auch eigentlich gar nicht verwunderlich ist, es gibt nämlich in Shenzhen ein großes Bürogebäude mit Firmen, die sich auf die Entsperrung und Zerlegung geklauter iPhones spezialisiert haben.
Es gibt immer Spezialisten für alles. Es ist tatsächlich, man nennt es auch das Haus der gestohlenen iPhones oder offiziell der Tongtiandi Communication Market. Dort landen immer wieder Geräte aus Europa, ohne dass es groß jemanden kümmert. Die iPhones werden dann da entweder zerlegt oder man versucht, sie noch zu knacken oder die Besitzer zu erpressen, eben über die Kontaktdaten im Sperrbildschirm. Der Import erfolgt dann ziemlich unproblematisch über die Freihandelszone Hongkong.
Also sollte Ihr geklautes iPhone in China auftauchen, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als es aus der Ferne zu löschen. Und wenn wir schon mal bei den neuen Maschen sind, darf auch diese hier nicht fehlen. Cyberkriminelle namens Hazy Hawk nutzen die URL seriöser Anbieter, um ihre Malware zu verbreiten.
Pornovideos von der US-Seuchenbehörde.
Unter anderem mit URLs von Bose, Panasonic oder sogar der US-Seuchenbehörde CDC. Das Ganze ist aufgefallen, weil die CDC-Domain, cdc.gov, plötzlich Dutzende von URLs enthielt, die auf Pornoseiten und Pornovideos verwiesen.
Mhm.
Schuld daran sind falsch konfigurierte DNS-Einträge, sogenannte Dangling DNS-Entries. Die entstehen dann, wenn ein Unternehmen DNS-Einträge auf Cloud-Dienste wie zum Beispiel Azure oder Amazon Web Services verlinkt und irgendwann nicht mehr nutzt.
Ja.
Wenn man dann halt vergisst, die zu ändern oder zu löschen, zeigen die verwaisten DNS-Einträge ja immer noch dahin.
Mhm.
Und wenn man dann einen Server auf der gleichen IP-Adresse betreibt, na, weil das ist ja dann frei geworden, kann man sich diese alten DNS-Einträge zunutze machen und das Vertrauen missbrauchen. Man könnte sogar SSL-Zertifikate darüber beantragen, das wäre ja legitim.
Mhm.
Und von diesen gekaperten Seiten aus wird dann entweder Malware verteilt oder auf schädliche Webseiten umgeleitet.
Wir sagen ja immer, prüfen Sie die URL genau, bevor Sie da irgendwas anklicken. Aber in dem Fall kann man das ja prüfen und stellt fest, das ist eine seriöse Adresse. Und da kommt man ja kaum dahinter, ne?
Das ist immer das Problem, wenn Anbieter wirklich gehackt werden. wenn jetzt zum Beispiel du jeden Tag auf spiegel.de deine Nachrichten liest und irgendjemand hackt spiegel.de und schreibt dann irgendwelche Sachen darauf, macht Links und schreibt irgendwelche unseriösen Artikel, dann kannst du dich auch nicht dagegen wehren. Dann hilft nur noch der Menschenverstand als letztes. Du bist ja wirklich auf der echten Seite.
Dann kommen wir doch mal eben zu unserer Liste von bekannten Unternehmen, die in den letzten Wochen gehackt und attackiert wurden und wo auch zum Teil Kundendaten abgegriffen wurden. Erwischt hat es zum Beispiel Coca-Cola. Da wurden 64 GB an Infos aus einer Salesforce-Datenbank vom weltweit größten Coca-Cola-Abfüller erbeutet, der in Westeuropa mehr als 50 Abfüllanlagen des braunen Zuckerwassers betreibt. Schaden für die Kunden hier zum Glück aber null.
Ein ähnlicher Fall, stolze 750 GB will die Hackergruppe Barburg 2 bei Rheinmetall erbeutet haben, darunter interne Daten, Dokumente zu Panzern und Anmeldeinformationen. Laut Rheinmetall gar kein Problem, die Daten wären ja schon mehr als 5 Jahre alt, aber naja, Militärexperten warnen trotzdem, das wäre ziemlich egal, schließlich sind die meisten betroffenen Waffensysteme auch schon mal bis zu 30 Jahren im Einsatz.
Mindestens. Attackiert wurde außerdem auch Adidas. Dort haben Hacker über den Dienst eines nicht genannten Drittanbieters Kundendaten abgegriffen.
Dabei aber keine Passwörter oder Kreditkarteninfos, sagt Adidas, sondern meistens nur, naja, sie nennen es Kontaktinformationen. Die betroffenen Kunden wurden informiert, weitere Details wurden nicht genannt.
Erwischt hat es übrigens in den letzten Wochen auch die Luxusmarken Cartier, Dior und Victoria's Secret. Auch hier sollen persönliche Daten der Kunden erbeutet worden sein.
Und auch damit kann man einigen Unsinn anstellen, auch wenn keine Zahlungsinformationen oder Passwörter dabei waren. Zum Beispiel werden diese Daten auch gerne für personalisierte Phishing-Angriffe oder für Identitätsdiebstahl eingesetzt.
Zum versöhnlichen Ende dann doch noch ein kleiner Beitrag aus unserer beliebten Rubrik Lustiges aus dem Weißen Haus. In unserer letzten Ausgabe hatten wir darüber berichtet, dass sich der Ex-Fox News-Moderator und aktuell amtierende US-Verteidigungsminister Pete Hegseth eine ungesicherte Internetverbindung in sein Büro hat legen lassen, weil der WLAN-Empfang an seinem Schreibtisch so schlecht war. Und ungesichert geht's auch heute weiter. Dieses Mal ist es das Gäste-WLAN.
Die unendliche Geschichte. IT-Security im Weißen Haus.
Normalerweise sind im White House nur geschützte Internetverbindungen zugelassen, eben bis auf die vom Verteidigungsminister, inklusive Authentifizierung für jedes Endgerät und Protokollierung jeder Kommunikation. Macht ja auch Sinn.
Ja.
Auch wurden die Zugänge für jeden Nutzer wöchentlich erneuert. Alles lief über einen VPN-Tunnel, gut abgesichert eben. Sehr verständlich. Ich meine, die Regeln für die Internetnutzung im White House gehören zu den strengsten im ganzen Land. Klar. Aber im Februar wurde eine Internetanbindung via Starlink geschaffen, gegen die eindringliche Warnung von IT-Experten der Regierung. Jetzt gibt es also auch ein simples Gäste-WLAN im Weißen Haus ohne weitere Sicherheitsmechanismen oder VPN. Das wird nur mit einem einfachen Passwort geschützt. Das ist dann vermutlich 1234 MAGA oder vielleicht auch Trump 2028. Kann man ja mal so machen. Was soll es auch schon an geheimen Themen im Weißen Haus geben?
Man kann sich ja auch zu Hause Gäste-WLAN anschaffen. Worauf muss ich da achten, dass im Gäste-WLAN kein Unsinn passiert?
Ja, wichtig ist natürlich, dass du ein sicheres Passwort verwendest, dass man jetzt nicht von außen das mal einfach erraten kann und sich direkt damit verbinden kann. Also dass, wenn du ein ungeschütztes WLAN hättest, dann könnte sich jeder direkt damit verbinden. Das Zweite ist, man sollte das doch vielleicht mal häufiger wechseln. Es kommt natürlich auf deine Gäste an. Aber gib denen einfach einen QR-Code, zeig denen, hier kannst du dich anmelden. Und wenn die dann weg sind, kannst du es vielleicht mal alle 2-3 Monate irgendwann ändern. Du weißt ja auch nicht, je nachdem, wen du ins Haus lässt, wie sich sowas vielleicht auch verbreitet oder auch nicht. Aber das ist im persönlichen Sicherheitsempfinden. Wichtig ist natürlich, kannst du gerne machen. Das ist dann getrennt von deinen internen Systemen. Und nimm aber einfach ein sicheres Passwort und wechsel es hin und wieder mal.
Ja, da ist ja dann mein Gäste-WLAN zu Hause doch ganz gut gesichert. Aber gut, das passt ja beim Weißen Haus auch ins Bild mit all den anderen Meldungen über den etwas laschen Umgang der US-Regierung mit der IT-Sicherheit. Wir könnten denen doch einfach mal die englische Version unseres Podcasts schicken, vielleicht hilft das ja. Mit dieser grandiosen Idee verabschieden wir uns für heute von Ihnen, verbunden mit dem Wunsch, bleiben Sie sicher, und dir, Max, wieder mal vielen Dank für deine Infos und Erklärungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.